wie viele stehen wirklich an der Startlinie und sagen, ich möchte heute dieses Rennen gewinnen? Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und wir begrüßen euch zur heutigen Folge, wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, was in den letzten 3 Wochen passiert ist, nämlich zu unserer Special-Serie zum Thema Ultradistanzen.
Ja, Schwimmen, Radfahren, Laufen und das über die Ultradistanzen. In der Vorbesprechung haben wir schon debattiert, was ist überhaupt Ultra? Und das werden wir heute nach und nach aufrollen, würde ich mal sagen.
Genau.
Ultradistanzen beginnen meiner Meinung nach schon ein paar hundert Meter für denjenigen, der keine Schritte gewohnt ist. Also was ich meine, ist immer eine Frage der Perspektive. Wo fangen Ultradistanzen an? Vielleicht nehmen wir als Benchmark einmal um unsere Sportart.
Ja, ich glaube auch. Also wenn man jetzt aus der triathletischen Sicht sieht, die 3 Disziplinen in der höchsten Ausformung, würde man wahrscheinlich sagen, alles was über 3,8 Kilometer ist, alles was über 180 Kilometer am Rad ist und alles was über den berühmten Marathon beim Laufen ist, kann man gemeinhin in unserem Kontext, glaube ich, als Ultradistanz.
Genau.
So. Gilt, glaube ich, auch beim Laufen sogar offiziell ab 42 Kilometer als Ultra, meines Wissens. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es beim Radfahren da irgendwie eine genaue Definition gibt.
Oder beim Schwimmen. Ich habe es für mich beim Radfahren so definiert, Ultra fängt dort an, wo du nicht mehr wirklich für die Distanz trainieren kannst. Sprich, wenn du ein Radrennen von 200 Kilometern Länge hast, kann es schon durchaus vorkommen, dass du im Training einmal an 200er fährst. Aber macht es wirklich Sinn, 3 Tage hintereinander 400 Kilometer im Training zu fahren? Da wirst du dich wahrscheinlich nur umbringen und keinen wirklichen Erwerb haben für die Kondition.
Ja, gibt irgendwo Sinn, die Definition.
Also vollkommen unwillkürlich, also willkürliche Grenze. Für jeden auch ein bisschen anders, nicht wirklich festlegbar, aber jeder versteht irgendwann einmal, wann bei ihm dann Ultra beginnt.
Ja. Habt ihr irgendwann schon mal Ultradistanzen gemacht? In irgendeiner Weise? Ich meine, beim Schwimmen, glaube ich, sind wir alle schon mal über 3,8 Kilometer geschwommen, aber gerade beim Laufen, glaube ich, ist es interessant. Beim Radfahren, denke ich, über 180 Kilometer ist sicher auch schon jeder mal gefahren. Wenn wir jetzt bei deiner Definition bleiben, sind wir dann wahrscheinlich irgendwo beim Radfahren so roundabout Richtung 300 Kilometer, 280 Kilometer.
Ich glaube, die ersten Brevets fangen auch bei 300 an.
Ja, okay. Ja. Also,
ich bin einmal 5 Kilometer geschwommen im Neusiedler See. Ich glaube, das muss man auch anders sehen. Also 5 Kilometer Training im Becken.
Ja, das stimmt. Oder die klassischen 100 mal 100.
Ja, das ist leichter als 5 Kilometer am Stück durchzuschwimmen.
Ja. Ohne Mario bekommt Schweineköpfe zugesendet.
Also ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied macht, wie man da das Training definiert und ob man es dann am Stück macht und die Pausen so kurz wie möglich hält. Die werden natürlich gemäß der Tatsache, dass bei längeren Distanzen dann auch, bei wirklich längeren Distanzen auch Schlafpausen notwendig sind oder Umziehpausen und länger. Aber eine Definition daraus ist sicher, Ultra ist mit Pausen behaftet.
Ja. Also ich hänge mich da auf jeden Fall, oder schließe mich da auf jeden Fall an. Also wer mal 100 mal 100 gekommen ist, weiß, das ist lang und zach, aber 10 Kilometer am Stück zu schwimmen ist unvergleichbar zacher.
Ja, bei 100 mal 100 hast du allerdings 99 Pausen.
Das ist der Punkt. Ja. Also das macht halt auch ein und in der Regel auch wenden. Ja. Also das ist all das macht sie
besser. Das braucht man nicht.
Am Rad, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich fahre wirklich gern Langrad und 300 Kilometer, ich denke, ja, da passiert schon was. 200 gehen bald einmal, 300 ist dann schon, passiert dann schon ein bisschen ein Knack im Kopf.
Ja, ist auch was dann stundentechnisch schon noch einmal eins ordentlich drauf. Was dann, wenn man jetzt sagt, beim 30er Schnitt reden wir da schon von 3,5 Stunden. Ja. Und den fährst wahrscheinlich bei 200 bis 300 Kilometer vielleicht in der Gruppe, aber allein wird es dann schon ein bisschen zart oder du bist super stark.
Ja, und da darfst du die Höhenmeter auch nicht vergessen, weil du kannst 300 Meter in der Ebene, wenn du jetzt zum Beispiel Passau-Wien fährst und dann günstigen Wind hast, bist du in 8 Stunden wahrscheinlich durch. Ja. Thema gegessen. Wenn du 5, 6, 7, 8.000 Höhenmeter einbaust, dauert es ein bisschen länger.
Ja. Wir haben ja auch vorher in der Vorbesprechung über das Thema Race Around Niederösterreich gesprochen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Oder das Race Around Austria. Wenn man das jetzt einfach von den Kilometern hört, Race Around Austria nicht mehr, aber Race Around Niederösterreich, von den Kilometern, dann denkt man sich, ja, okay, ist eh schaffbar. Wenn man sich dann anschaut, was da für Höhenmeter mit einverbaut sind,
6.000 auf 600.
Dann kriegt das Ganze schon ein anderes Gesicht. Ja,
wobei du da eins nicht vergessen darfst, das ist eine windanfällige Gegend dort. Also wenn du den Wind dort gegen dich hast, ist schon zäh Und ich würde 600 auch nicht unterschätzen.
Nein, nicht, ja. Aber vor allem nicht in der, in der Kombination mit den Höhenmetern.
Ja, das meine ich. Vor allem, ja. Wann sie dann auch kommen, nämlich ja. Am Schluss.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, das wird auch mit der Pausensetzung immer schwieriger, wenn das Rennen dann nicht so ganz lang ist. Wann mache ich Pause? Mache ich überhaupt Pause? Dadurch wird es dann sicher auch zäher. Und wenn Pausen länger sind, ich kenne das von so einem 24-Stunden-Schwimmen in einer Staffel, nach einer Pause dann wieder in das Tun zu finden, ist auch nicht so leicht. Das ist auch wirklich so grindige Situationen. Das Laufen haben wir ganz ausgespart bis jetzt. Also ich bin noch nicht länger als 42 Kilometer gelaufen und war dann immer froh, dass es vorbei ist und dass ich umfallen habe können. Ich kann mir auch wirklich solche Leistungen, wie es der Christoph da bei uns im Podcast beschrieben hat, mit 300 Kilometern und mehr, absolut nicht vorstellen. Ja. Auch genau die Situation nach einer Pause, nach einer Schlafpause dann wieder ins Laufen zu kommen, das muss einfach immer wirklich fürchterlich sein.
Ja. Das ist wesentlich vorstellbarer, 100 Kilometer am Stück zu laufen, als mit Pausen irgendwie. Ja. Das ist für mich auch, das kriege ich gar nicht in den Kopf rein. Man muss aber sagen, beim Laufen gibt es ja eine super Ultraszene und da gibt es ja auch ganz klare Kategorisierungen, eben in welche Kategorie welcher Lauf fällt. Also da werden ja nicht nur die Strecke als Distanz gewertet, sondern eben auch die Höhenmeter dazugezählt und diese Kombinationswertung ergibt dann eine Kategorie, sodass die Rennen vergleichbar, so weit darf man nicht gehen, aber einigermaßen vergleichbar sind. Und das ist ja schon ganz cool. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall auch die Community, ist ja ständig wachsend, also gerade in diesem Bereich so bis zum UTMB, also der Ultra Trail Mont Blanc, wo der jetzt eher so diesen Hype von der Ironman-Marke irgendwie auch mitnimmt und die ganze Szene nach oben zieht, da muss man halt schon sagen, das boomt regelrecht. Ja.
Ja, aber es gibt ja den 100-Kilometer-Lauf auf der Prater Hauptallee in Wien, einmal im Jahr. Das ist ein, Vorsicht, was ich jetzt sage, relativ einfacher 100er. Dann gibt es die 100 Kilometer von Biel, das ist der Klassiker. Da gibt es einen Teil, der heißt der Ho Chi Minh-Pfad. Das ist ein alter Chef von mir gelaufen. Der heißt deswegen so, weil wenn es dort schlammig ist, verlierst du Schuhe. Es ist mit dem Laufen der restlichen Strecke nicht wirklich gut vereinbar. Und ich glaube, dass bei Ultra auch der Mentalaspekt über das Körperliche hinauskommt. Also es ist so, dass du super gut trainiert bist, sein musst bei diesen Distanzen. Aber wenn du dem im Kopf nicht dabei bist für die Eventualitäten, die auf dieser Streckenlänge passieren, dann kannst du einpacken. Weil guter es Punkt. Wird was passieren.
Da kommen wir auf jeden Fall dazu. Eins vielleicht noch zu dem Thema. Ich finde schon, dass es prinzipiell auch irgendwie eine Art anderer Sport ist. Also wenn wir jetzt im Triathlon mehr oder weniger aus dem Straßenmarathon kommen, reden wir beim Laufen in der Regel von flachen Strecken. Ja? Wenn man jetzt beispielsweise in Österreich hernimmt den Mozart 100, dann reden wir von einem 100-Kilometer-Lauf roundabout mit 5500 Höhenmeter. Das heißt, das macht mit von der Sportart her ist das was ganz anderes. Also man kraxelt darauf aufs Zwölferhorn. Das ist eine komplett andere Belastung, als sie jetzt im Straßenlauf
einfach trainiert. Das Bergab vergessen wir nicht.
Ganz
das
genau.
Ist noch schlimmer.
Nämlich. Und viele dieser Rennen, Großglockner Ultra Trail zum Beispiel, sind ja hochtechnisch, oftmals alpin. Das heißt, es kommen einfach ganz andere Reize dazu. Und ich denke auch, das war, wie der Christoph da war, ganz klar zu hören, dass das Wetter, die äußeren Einflüsse, die ganzen Rahmenbedingungen in dem Rennen einfach massiv was dazu geben an Würze in das Ganze, wo ich einfach persönlich sagen muss, für mich war es nichts.
Ja. Die Kategorisierung ist dann eben umso wichtiger, dass man als Athlet auch weiß, auf was lasse ich mich da ein und kann festmachen, gut, den nehme ich jetzt vielleicht einmal als Einstieg oder passend zu unserem Thema, wo ist der Übergang dann zu den Ultradistanzen und habe Zwischenstufen und muss nicht gleich auf 100 oder 300 Kilometer gehen, sondern es gibt einfach abgespeckte Varianten, um sich heranzutasten.
Auch aus trainingstechnischer Sicht, wir dürfen ja nicht vergessen, da wo wir jetzt wohnen, in unserem Bereich, ist es wahnsinnig schwer, diese Höhenmeter zu trainieren, während wenn man in Tirol wohnt beispielsweise, sich diese alpinen Sachen wesentlich leichter trainieren lassen. Ja.
Die Hochalpinen auf jeden Fall, wobei wir nicht unterschätzen dürfen, dass wir in Wien mit dem Wienerwald schon beim Laufen wie beim Radfahren erstaunlich gute Möglichkeiten haben, nämlich ganzjährig, das haben die Tiroler nicht, Höhenmeter zu akkumulieren.
Ja, das halt keine langen Anstiege. Genau.
Also ja wirklich gut, lange. Das aber in einer Problem. Gewissen Länge ist natürlich
Aber sonst gebe ich dir recht.
Höhenmeter sammeln kannst viele. Das Problem ist, dass du am Stück einfach keine Höhenmeter zusammenkriegst, aber das Zügeln an der Waage ist, wenn es dann im Wettkampf oder in dem Abenteuer, das man dann erlebt, wirklich lang bergauf geht.
Ja. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Materialfrage und die oder wer hätte mir das sagen sollen Frage. Bei allen drei Disziplinen, ist die Ultradistanz, zeichnet sich für mich auch dadurch aus, dass einfach Schmerzpunkte und Problempunkte durch die Distanz kommen, an die man nicht denkt. Also ich denke beim Schwimmen beispielsweise an das Stabilisieren der Schulter, wo ich exzellente unter einer Minute auf 100 Meter Schwimmer kenne, die sagen, oh, das ist irre, was da auf einmal anfängt weh zu tun und die auch den Umfang sonst bewerkstelligt hätten. Beim Radfahren denke ich an den Nacken, denke ich an das Greifen beim Lenker, das dann schon mal wehtun kann. Also beim
auch das Sitzfleisch.
Beim Platin Brevet in der Schweiz hat mir das immer so wehgetan, wenn du den 5. Alpenpass runterfährst, tut dir die Hand einfach weh. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Und natürlich auch beim Laufen die Schuhe, das Schuhwerk. Leute, die im Sand Probleme bekommen, weil ihnen der Sand alles aufreibt, aber die sagen, na, Kiesel ist super, wie auch immer. Das sind so ein Stück weit Dinge, die du dann auch eben nicht trainieren kannst, sondern die einfach, wo du einfach offenen Auges ins Messer laufen musst, um daraus zu lernen.
Ja. Genau, und das ist so abhängig davon, wie der Einzelne darauf reagiert. Für den einen kann das funktionieren und der hat überhaupt keine Probleme, sich lang abzustützen am Rad. Andere sind nach 300 Kilometern da schon bedient oder nach 200 schon bedient und das funktioniert nicht weiter. Ist sicher eine Trainingssache, aber man muss es probieren, um zu wissen, auf was muss ich dann im Training Acht geben, was muss ich ausbauen, was funktioniert eh schon und das ist ganz sicher Trial and Error, ganz viel. Man kann sicher viel aus der Community oder aus Erfahrungsberichten einmal ausschließen oder zumindest einmal auf die To-Do-Liste bringen, auf die Liste bringen, was passieren könnte und dann nach dem Ausschlussverfahren, was passt für mich, was funktioniert für mich nicht oder doch.
Ja, es ist halt, glaube ich, wie bei allen Extremerfahrungen, irgendwann musst du es einfach selber gemacht haben und beim zweiten Mal weißt dann mehr Bescheid. Ja. Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, nehmen wir das gleich mal als Überleitung. Ich denke, dass das Training oder generell die Frage, wer ist eigentlich für sowas gemacht, ja, und wer sollte sich vielleicht an sowas mal probieren, ist ein spannendes Thema.
Ja. Ja.
Weil natürlich, ich glaube, jetzt über die Jahre und wenn wir die Langdistanz einfach mal in unserem Setting als die längste Distanz nehmen, die nächste reguläre Distanz, da muss man sagen, sieht man natürlich völlig unterschiedliche Athletentypen, welche die sagen, okay, ich hätte eigentlich noch viel länger können, aber kann dort schneller. Andere, die sagen, das Training hat mir schon gereicht für das, ich habe das jetzt einmal auf meiner Bucketlist abgehackt, nie wieder. Und die nächsten sagen, boah geil, und jetzt will ich da an der Zeit schrauben. Das heißt, es sind drei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an eine sehr lange Distanz. Und jetzt sprechen wir von einer Distanz, die mitunter vielleicht doppelt, dreifach so lang ist oder in den Einzeldisziplinen ein Vielfaches davon an Länge hat.
Ich glaube, du hast in der Aufgabenstellung, in der Analyse schon viel beantwortet. Man muss sondieren, wer ist für solche Distanzen überhaupt auserwählt, wer kann das mental verkraften, wer hat da das Setup, das durchzustehen, nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Vorbereitung dafür. Ich glaube, die Vorbereitung birgt dann noch ein paar andere Gefahren und andere Problemchen, die da auftauchen in Bezug auf Umfeld, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf, ja, inwieweit man dann trotzdem in einer, wie kann man dazu sagen, soziale Isolation kommt.
Ich wollte gerade sagen, Sozialleben und Berufsleben ist mit dem eigentlich, grundsätzlich sind diese beiden Punkte ein Problem.
Ja, also ich glaube, das, und die Vereinbarkeit. Ja. Aber ich glaube, das sind also Punkte, die man dann schon am Schirm haben muss und es passt zu dem, wer ist dafür prädestiniert. Ich glaube, wenn man jemand
ist, Soziopathen.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Wenn man ständig soziale Kontakte gewohnt ist und braucht und das im Leben als eine positive Erfahrung sieht, dann kann es sein, dass da einmal weniger daherkommt und das ein Problem werden könnte. Ich glaube aber auch, dass auf der anderen Seite Menschen, die das brauchen, gar nicht so sehr drauf kommen, Ultradistanzen zu machen, vor allem wenn es um Rennen geht oder um Distanzen geht, wo man viel allein unterwegs ist. Ja,
ja und nein. Was ich nämlich mitgenommen habe von den drei Folgen, ist, dass das Spektrum der Leute, die diese Distanzen machen, weiter ist als das unseres klassischen Klientels, wenn ich mal sagen darf. Also ich würde jetzt mal ganz grob sagen, je länger die Distanz wird, desto breiter wird das Spektrum der Leute, die so etwas aus dem Erlebnis und dem Abenteuer machen. Und wenn dieser kompetitive Zug, und das ist durchaus möglich, wegfällt, ist das, was ich jetzt vorgesagt habe, mit Soziopathentum nur als Scherz zu verstehen, weil ich glaube, dass diese Leute dann durchaus auch entspannter sind, weil jemand, der für die Hawaii-Quali verbissen hinarbeitet und es jahrelang nicht schafft, wahrscheinlich sozial unverträglich ist als einer, der sagt, ja, das mache ich jetzt, weil es einfach urgeil ist.
Absolut, also die Entspanntheit hat man ja bei allen drei Gästen auch gemerkt. Ja. Also man hat gemerkt, die können mit sich allein sein und wollen das auch und ziehen viel Energie aus dem Ganzen.
Ja.
Und das ist dann eben genau das Gegenteil von dem, was du meinst, dass man da dann sich viel mehr ins Abseits rücken kann, aus sozialer Sicht, wenn man da verbissen an anderen Zielen arbeitet.
Ich glaube schon, dass es viel dieses, also einerseits diese soziale Verbundenheit ist, die den Unterschied macht, und zum anderen sehr viel diese wirkliche Naturverbundenheit. Also dieses, du willst ohne Gadgets einfach mal laufen gehen, ja. Und wenn das eskaliert und das wird auf 4 Stunden laufen, dann ist es leiwand, ja. Und das ist einfach komplett konträr zu, ich würde jetzt einmal sagen, dem wirklichen klassischen Triathleten, wie er heute ist, oder Triathletin, die sehr fixiert ist auf den Trainingsplan, sehr genau abarbeiten, sehr strukturiert, datenaffin und so weiter. Nochmal, das ist völlig wertfrei, das ist beides absolut legitim. Aber ich glaube, da ist irgendwo der Unterschied, dieses ein bisschen weg von einer kompletten Struktur und von einem kompletten Zwang. Und ich glaube, das macht viel aus, ja.
Ja, und das ist auch ganz sicher ein Punkt, den man als Athlet generell für sich beleuchten kann, wenn man auf Langdistanz oder anderen Distanzen im Triathlon unterwegs ist, sich da ein bisschen was abzuschneiden und einmal zu versuchen, eine gewisse Lockerheit wieder in das ganze System zu bringen, damit, wir wollen ja was lernen, wir wollen ja generell auch was lernen aus
dem, was man damit... Ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sogar wirklich mich selbst mal fragen, welcher Typ bin ich eigentlich, ja? Also vielleicht presse ich mich in eine Form, in der ich eigentlich gar nicht zu Hause bin, ja? Und das wäre vielleicht so genau dieser Athletentyp, der auf den Ultradistanzen dann wirklich gut ist und das gern macht und der ganz viel Energie rausnimmt aus dieser etwas lockeren Struktur.
Ja. Eine spannende Erkenntnis war für mich, die drei Kandidaten, die bei uns waren, vielleicht war es auch nur Zufall, sind in den sozialen Medien kaum präsent. Also alles, was da machen, passiert
höchstwahrscheinlich
unterm Radar und für sich selbst.
Und das bei abartigsten Leistungen.
Genau, wirklich guten Leistungen. Ja. Ja. Und ist auch ein Unterschied. Ja. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist schon noch einmal eine Stufe größer bei den Kandidaten, die da waren, als bei so manch anderen, die Distanzen nicht machen. Und ich glaube, dass das schon auch noch ein Unterschied ist, den man anführen kann. Und auch eine Schraube, an der man arbeiten kann, für Athleten, die nicht in den Ultradistanzen unterwegs sind, zu suchen, zu schauen, woher hole ich meine Motivation und ist es vielleicht der richtige Antrieb für das, was ich tue. Und dann kann man identifizieren, das ist wieder geht parallel mit dem, was du gesagt hast, Gary, dann kann man wieder identifizieren, bin ich vielleicht für Ultradistanzen geeignet und habe ich da genug Motivation, das durchzuziehen. Weil ich glaube, der Aufwand dafür ist schon, und da bin ich wieder bei dir, Sausi, die mentale Komponente ist da schon gewaltig.
Ja, ich denke allerdings, dass also ich habe beides ein Stück weit erlebt. Ich habe jetzt jahrelang Triathlon gemacht mit dem ganz erklärten Ziel, Zeiten zu erreichen. Ich habe nicht alle erreicht, aber es gehört eben auch dazu. Und das ist schon ein anderes Leben als jetzt, wo ich einfach nur gern und sehr viel Radl fahre. Absurd viel Radl fahre dafür, dass ich keine Wettkämpfe mache. Und trotzdem ist es das jetzt etwas, was mir Energie gibt. Und das kann ich von meiner Zeit im Triathlon nicht immer behaupten, weil manchmal hat es einfach auch Energie gezogen, das gesund bleiben, das vielleicht nicht zu blatt werden, das auf dem Punkt X fit sein, das sind alles Stressoren, die du nicht unterschätzen darfst. Deswegen glaube ich, dass die Ultraszene auch ein Stück weit was für Leute ist, die weiterhin Sport machen wollen und einfach eine Freude an dem haben. Weil ich habe ziemlich genau mit Triathlon aufgehört, als es mir einfach nichts mehr gegeben hat.
Sind die Ultrasportarten ein Exit-Szenario aus dem Triathlon?
Ich denke, das ist mit dem ja eindeutig ja. Das ist auch ein Stück weit in der Folge drinnen gewesen, wo wir über die Altersklassen gesprochen haben, dass die Leute am glücklichsten sind, die in der Lage sind, sich immer wieder neu zu erfinden. Das muss jetzt aber nicht unbedingt im Sport sein, aber es ist ein gutes Exit-Szenario, muss ich sagen, ja. Ich habe mir Jahre, bevor ich mit dem Sport aufgehört habe, gefragt, wie wird das sein, wenn ich aufhöre? Das war wirklich ein Phantom. Und dann war es auf einmal da. Es war mir klar, beim Eisenmann im Juni 2019, das war es, mittendrin, aus, der Scheiß interessiert mich nicht mehr. Und also nur als Athlet natürlich. Und bin nur noch Radl gefahren. Geil.
Ich verstehe das. Ich glaube auch, dass es ein Exit-Szenario sein kann. nur dass da keine Missverständnisse gibt. Also Ultra ist nicht per se das Exit-Szenario.
Muss es
nicht.
Es kann eines
genau,
sein.
Genau, es kann ja. eines sein. Ich denke, ich glaube, es gibt einfach Athleten, Athletinnen, die sich über diese zeitliche Komponente, wie es du jetzt gerade gesagt hast, also dass man Zeiten erreichen will, einfach nicht langfristig motivieren können. Ich glaube, oftmals ist es der erste Weg, eine Distanz zu schaffen, einfach für sich zu entdecken, okay, ich schaffe das, ich kann das. Im zweiten Schritt kommt dann, okay, kann ich das schneller? Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in dem Moment merkt man, okay, das ist mein Trigger, das motiviert mich jetzt über Jahre. Oder es gibt mir nichts, ich brauche eine neue Herausforderung, ich gehe eine Distanz höher. Das ist eigentlich so der klassische Weg, irgendwo im Triathlon, wo man beginnt und irgendwann kommt man beim Ironman raus und entweder man macht dann dort weiter.
Aber es geht auch in die andere Richtung. Es geht auch in die andere Richtung. Aus meiner Sicht, es gibt in der Weltklasse auch Beispiele dafür, wie es gab einen 4000 Meter Verfolgungsweltrekordler vor nicht langer Zeit, 2-3 Jahre ist der Herr Ashton Lambie, der ist Gravel-Ultrarennen gefahren und ist dann 4000 Meter Weltrekordler geworden auf der Verfolgung und gegen die ganzen europäischen Profis
bestanden. Sicher mehr die Ausnahme. Ne?
Sicher mehr die Ausnahme, ich sage, es kann die Ultradistanz auch, wenn jemand draufkommt, dass er sehr talentiert sein, eine Einstiegsdroge unter Anführungszeichen für den klassisch kompetitiven Sport sein. Ich würde diese Ausschließlichkeit da auch nicht sehen, weil es da fließende Übergänge gibt.
Ja, ich denke halt nur, weil die Frage jetzt quasi im Raum gestanden ist, für welchen Athleten, für welche Athletin wäre so ein Ultra einmal erstrebenswert. Und ich glaube schon, dass da einfach diejenigen, die sich über die zeitliche Komponente, also dieses Distanz schneller schaffen, nicht langfristig motivieren können, sehr wohl eine Möglichkeit haben für ganz große neue Ziele, für auch sehr viele, weil ich meine, theoretisch weiter geht es immer. Ja? Da gibt es viel zu tun.
Ja, ja ich glaube, du musst einfach unterscheiden, gibt es mehr Motivation durch das neue Ziel, ich will das länger schaffen, oder gibt es mehr Motivation dadurch zu sagen, okay, es fällt dieser Stressor,
ihr
zeitliches Ziel erreichen weg und dadurch ist dann plötzlich wieder Motivation da.
Die Leichtigkeit glaub,
das zwar, meinst du, dass die genau, dann die Leichtigkeit, dass dann auch mal möglich ist oder viel öfter möglich ist, um ohne Uhr rauszugehen und zu laufen und einfach nur zu laufen oder einfach nur zu radeln oder auch einfach nur zu schwimmen. Ja.
Was mir beim Christoph, dem Ultraläufer, sehr gut gefallen hat, war die Geschichte, wo du einfach diese, ist also ein Fight Club-Zitat, diese portionierten Freunde hast. Ja, du läufst für ihn für ein paar Stunden mit irgendeinem Typen, den du vielleicht nachher nie widersprichst, ja, weil es zu zweit einfach geiler ist. Ja. Berätst dich, hilfst dir, schaust einfach, dass du in dieses, das wird dir ja in einem normalen Triathlon, Ausnahme bestätigen, es stimmt auf der Ironman-Distanz
schon. Generell passiert es nicht.
Aber sonst ist es so kompetitiv, dass du denkst, okay, ich laufe kurz mit dir, aber bei der Ziellinie will ich dich abstechen. Klammer auf, du Sau, Klammer zu. Und das spüre ich bei dieser ganzen Ultradistanz eben überhaupt nicht, weil da einfach auch einmal dadurch, dass es ein Abenteuer ist und bei einem Abenteuer der Ausgang ungewiss ist, dadurch einfach da ein viel humanerer Zug reinkommt. Weil guter beim Ironman ist es kein Abenteuer. Es ist eine super geile Distanz, es ist nicht einfach, aber mit ziemlicher Sicherheit wissen die meisten, wie es ihnen gehen wird und das ins Ziel kommen.
Ich glaube, dass da die riesengroße Frage dahinter steckt, ist, ab welcher Distanz beginnt das Abenteuer und hört quasi der kompetitive Part auf. Ja? Weil ich meine, wenn man jetzt irgendwie sagt, beim 300-Kilometer-Rennen, diejenigen, die das wirklich um den ersten Platz laufen, werden ganz wenige sein, mal abgesehen davon, dass sowieso nur sehr wenige bei diesem Wettkampf mitmachen. Aber die Frage kann man sich ja schon auf der Langdistanz stellen. Wie viele kämpfen gegen die Distanz? Wie viele kämpfen gegen ihre eigene Bestzeit? Ja. Und wie viele kämpfen wirklich um einen AK-Platz oder tatsächlich um ein Overall-Ranking. Ja? Das nimmt ja in der Spitze massiv ab. Ja? Und natürlich ist das, davon kann man mal ausgehen, auf der Sprintdistanz noch ganz anders. Ja? Und je länger die Distanz wird, desto weniger wird das kompetitive Element. Das, glaube ich, macht für den Quereinsteiger die Ultradistanz, Quereinsteiger auf Ultradistanz, muss man natürlich immer aufpassen, wie in welchem Kontext man das sieht, aber im Sinne des Aussteigers aus dem Triathlon, natürlich schon stressfreier. Ja? Weil das einfach von Beginn an, vom Mindsetting mehr Abenteuer ist. Natürlich kann man dann sagen, okay, die 70 Kilometer Trail, das entdecke ich jetzt für mich als Wettkampfdistanz und trainiere dann dort weiter.
Ja. Klar. Mit all den Ultraathleten, mit denen ich gesprochen habe, war schon immer das Argument, ich will durchkommen. Ja, und ich will das Erlebnis haben. Es machen wenige mit, das muss man vielleicht einschränkend sagen, es schaffen wenige zur Startlinie. Das macht einen Unterschied. Es schaffen einfach nicht viele, sich überhaupt dorthin zu stellen. bei den langen Rennen gibt es auch Qualifier, das heißt, man kann sich nicht einfach anmelden, sondern für das Race Around Austria zum Beispiel braucht man auch schon vorab ein Rennen. Okay. Für das Race Across America sowieso, ja. Also ja, wenn es da in die wirklich langen Distanzen geht, über die Mehrtagesrennen.
Ja.
Und es ist schon eine Leistung, sich dorthin zu stellen, es an die Startlinie zu schaffen. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn es die Einzelnen nur so betonen, es bleibt und ist und bleibt der Wettkampf.
Absolut.
Und es ist und bleibt ein kompetitiver Charakter in dem Ganzen. Und ich glaube, dass das am Ende trotzdem auch ein Zubringer dafür ist, dass die Athleten so gute Leistungen bringen. Weil es trotzdem nur immer das Ziel, die Erwartungshaltung an sich selbst haben, das so gut und so schnell wie möglich zu schaffen.
Das ist ja jetzt eine philosophische Frage. Was ist der kompetitive Gedanke dahinter? Also gegen mich selbst dort zu laufen, wenn der Startschuss ist, ist genauso in dieser Form kompetitiv. Ja. Das, was ich jetzt einfach in den Raum gestellt habe, ist auch schon beim Ironman, wie viele stehen wirklich an der Startlinie und sagen, ich möchte heute dieses Rennen gewinnen. Ja, also wollen, ja, ist das vielleicht mehr. Aber wie viele haben die realistische Ambition, das zu tun? Das ist, selbst in Klagenfurt sind das wahrscheinlich 10 Leute. Ja, und von mir sollen 50 wirklich um das ganz Vordere kämpfen. Aber das ist für die Restlichen ist es ein Kampf mit sich selbst gegen die eigene Bestzeit, vielleicht auch noch gegen die AK-Konkurrenten. Aber ich sage mal, alles, was so Platz 500 und abwärts ist, ist wahrscheinlich wirklich ein Kampf gegen seine eigene Bestzeit. Und das ist genauso kompetitiv, um Gottes Willen, ja, um das geht es gar nicht. Und ohne Startschuss und ohne Wettkampfsetting würden diese Zeiten nie produziert werden. Das ist ja das Wesentliche, warum wir den Wettkampf brauchen. Ja.
Es ist trotzdem ein Vergleich mit anderen, das meine ich damit.
Schaut jeder
nach dem Wettkampf, wo bin ich in der Ergebnisliste? Bin ich in dem vorderen Drittel? Bin ich in der Mitte? Bin ich ganz hinten? Was auch immer. Ja.
Aber das glaube ich bei den Ultradistanzen nicht.
Aber trotzdem.
Das wäre spannend.
Ja.
Also ich kann ein Beispiel geben, wobei ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehme, ein erklärter Ultra zu sein, aber beim Alpenbrevet gibt es eine Ergebnisliste.
Mhm.
Es gibt eine Zeiterfassungsliste und es gibt eben keine Ergebnisliste. Das heißt, du kannst, wenn du ein Excel machst und das selber für dich aussortierst, schauen, wer der Gewinner ist. Aber es wird kein Gewinner gekürt, es gibt keine Altersklassen, es gibt das alles nicht. Und das Interessante an dem ist, dass es die kompetitive Natur so stark rausnimmt, dass sich die Leute dort auch auf der Straße benehmen können. Wo du beim Ötztaler den Eindruck hast, dass 5000, weiß nicht, World Tour Profis sich darunter stürzen, auf Biegen und Brechen, das gibt es dort nicht. Es ist ein ganz anderes, zwei großartige Veranstaltungen mit einem ganz unterschiedlichen Charakter. Deswegen glaube ich nicht, also ich bin dort immer ins Ziel gerollt und habe mich mit den anderen gar nicht mehr befasst, auch weil ich es gar nicht mehr konnte. Und das macht das Ganze sehr entspannt.
Ja. Vielleicht haben wir jetzt den Unterschied oder die Grenze, ab wann beginnt Ultra, gefunden. Genau in die Richtung, wenn dann der Vergleich unwichtiger wird als die Distanz, das Schaffen der Distanz. Und natürlich ist das wieder subjektiv.
Es wird keine Demarkationslinie geben.
Aber es gibt vielleicht die Definition, auch für den Einzelnen dann, ab da ist es mir wurscht, wo in der Ergebnisliste bin, so wie es bei dir der Fall war, du rollst ins Ziel und hast nicht einmal einen Gedanken dran verschwendet, wo bin ich jetzt? Ich war froh, dass ich es für mich geschafft habe.
Wo ist der nächste Mackie?
Mit meiner Erwartungshaltung, wo ist der Mackie nach der Ziellinie? Der nächste, das wirst du wahrscheinlich schon vorher irgendwo aussondiert haben, wo ist der Nächste, wie kommen wir am schnellsten hin, wer tragt mich dorthin.
Vorbereitung ist das halbe Leben.
Ja. Aber das könnte der Unterschied sein. Und die Takeaways waren schon für die allgemeinen Trainings oder für die kürzeren Distanzen auch wirklich wieder groß aus den Ultradistanz-Folgen. Ich glaube auch so, es ist viel über Tiere gesprochen worden in den Abenteuern. Ja, das war spannend und das war in unseren Köpfen immer sehr präsent. Es wurscht, ob das jetzt Quallen, Haie, Jaguare oder
Schlangen
sind. Beim Everesting war es nicht so krass, da war eher der Regen und vielleicht ein paar Frösche irgendwo im Dickicht, aber nicht mehr. Die haben aber alle gesagt, das ist eigentlich das, was mich am wenigsten interessiert. Das ist halt auch da. Und ich glaube, das ist was man da schon mitnehmen kann. Mhm. Die Priorisierung ändert sich einfach wieder so gewaltig.
Das ist eine spannende Sache. Ich weiß nicht, ob sich die Priorisierung ändert oder ob diejenigen einfach generell das nicht als maßgeblichen Trigger haben. Ja, ich glaube, jemand, der wirklich panische Angst hat vor Deep Blue beim Schwimmen, der wird einfach nicht durch den Ärmelkanal schwimmen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Und mich wirst du im Leben nicht durch den Amazonas bei einer Anaconda vorbeischwimmend haben. Das ist passiert nicht. Ja. Also außer ich stürze mit dem Flugzeug ab. Ja. Aber sonst wird das nicht passieren.
Das wäre jetzt spannend. Wenn du abstürzen würdest und im Amazonas wärst, die Erfahrung danach, wären da die Schlangen wurscht gewesen oder nicht?
Also wir sind in diesem Podcast schon oft wirklich abgeschweift, aber das haut jetzt gerade im Fass im Boden. Also ich verweigere die Antwort, aber es ist wurscht. Ich glaube einfach,
da kommt der Jurist durch.
Diejenigen, die da generell weniger Gedanken daran verschwenden, die verschwenden im Wettkampf gar keinen dran. Und
folgendes Beispiel dazu. Natürlich viel abgespeckter. Das war Hawaii 2011. In der Woche vor dem Wettkampf bin ich rausgeschwommen und unter mir waren Delfine. Mhm. Die haben gekreist, so ja, im Dämmerschlaf drehen die da ihre Runden. Ja. Von oben schauen die verdammt aus wie Hai. Also wenn da nicht die Butler gewesen wären in den Kajaks und gesagt hätten, das sind eine Delfine, dann wäre ich schnell wieder draußen gewesen. Im Wettkampf natürlich wieder, da geht es um Zeiten, da sind viele andere im Wasser, aber da denkt man keine Sekunde an das, dass da ein Hai sein könnte oder irgendwas ähnliches.
Ich weiß genau, was du meinst. Also ich zum Beispiel schwimme nicht gern in einem See, der wahnsinnig tief ist. Ja, und im Wettkampf ist mir es wurscht. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nur, und das ist für mich das Unvorstellbare, wenn du 12 Stunden schwimmst, du halt einfach irgendwann mit den Gedanken wieder hier und jetzt bist. Ja? Weil auch diese Waschmaschine rund um dich mit 2000 Startern, die hast du halt nicht, wenn du durch den Ärmelkanal schwimmst. Da ist neben dir das Boot, was schaut, dass eben kein Hai ist. Oder, also das ist für mich unvorstellbar.
Ja, für mich auch. Ja. Aber trotzdem, jetzt aus dem, die Stichprobenmenge ist klein, die ist 3. Ja. Trotzdem war es bei allen so, dass die gesagt haben, worüber reden wir überhaupt? Ja? Das ist ja völlig wurscht.
Mein Eindruck, um zum Training dafür, für diese Distanzen nochmal zurückzukommen, mein Eindruck ist gewesen, dass das Training dieser Menschen, dieser 3, wesentlich gefühlsbetonter ist, als datenbasiert.
Voll.
Dass es da eher um die Sache geht, okay, was grob gesagt, was brauche ich da jetzt für den Wettkampf? Viel Distanz, klar. Aber dass die da schon eigentlich für diese Distanz trainieren und sagen, okay, es ist mehr die Frage stellen, wie geht es mir dabei? Das sollte man im Training zwar grundsätzlich immer tun, aber ich denke, dass wir, ich nehme uns damit rein und unsere Athleten natürlich auch, und das ist auch notwendig, datenbasierter unterwegs sind und teilweise auch öfter in die Verdrängung gehen, wie es uns wirklich geht.
Ja.
Weil Speed einfach ein Thema ist oder Leistung.
Ja, ja und nein. Natürlich gibt es wieder die Zielsetzung, wenn wir jetzt davon ausgehen, Ultra ist eben in dem Bereich, ich will es schaffen, dann kann das ein bisschen diffuser sein, was man da trainiert. Wenn man wirklich auf Zeiten abzielt, dann soll es vielleicht ein bisschen
muss es auch so sein,
genauer definiert sein.
Weil die Spezifik im Ultra ist halt einfach lang und locker. Ja? Und das ist ein großer Bereich, wissen wir alle. Während wenn man halt jetzt irgendwie für eine Halbdistanz trainiert, der Tempobereich mitunter sehr, sehr eng gesteckt ist, indem man sich dann bewegt im Wettkampf und dadurch wird es halt einfach.
Aber jetzt habe ich euch in die Falle gelockt. Meine Frage ist, ob dieses gefühlsbetonte Training genau das Richtige ist. Für die 3 möchte ich auf jeden Fall sagen, ja. Weil sie sind erfolgreich und erreichen das, was sie erreichen möchten. Aber ich denke gerade beim Schwimmen oder auch beim Radfahren, ob nicht das Abdriften in Kurzzeitintervalle, also nicht das Abdriften, der gezielte Einsatz von kurzen Trainingsmethoden für diese 3 Sportarten im Ultrabereich nicht auch profitabel wäre.
Absolut, würde ich sofort unterschreiben. Das, was ich aber in einem Trainingsplan machen würde, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Ultraläufer oder Ultraschwimmer oder sonst was trainieren würde, in dem Sinne, ich würde zum Beispiel diese langen Einheiten nicht so strukturiert vorgeben, ja, sondern ich würde das mit wesentlich mehr Spielraum, auch was die Distanz, weißt, also dieses einfach mal auch laufen lassen, ja, weil das würde ich auf jeden Fall variabler gestalten, aber uneingeschränkt das Thema Krafttraining, Schnelligkeit, Motorik, ja, und natürlich Ausgleichstraining ist nicht nur ein Zubringer. Ich glaube, da wäre sehr, sehr viel zu machen, haben wir aber auch, vor allem jetzt dann in der letzten Folge beim Schwimmen ja gehört, dass das absichtlich vernachlässigt wurde, weil er einfach keine Lust darauf hatte, weil er wohl wusste, dass es da eine große Schraube gäbe zu drehen.
Es wurde billigend in Kauf genommen.
Ja, so.
Und ich habe das Vergnügen, mit dem Christoph zusammenzuarbeiten. Es ist genau der Ansatz. Also er hat sich 10 Jahre oder länger selbst trainiert und jetzt gibt es Struktur, jetzt gibt es natürlich motorische Reize, jetzt gibt es Krafttraining, jetzt gibt es kurze Intervalle, die ihn mal wirklich fordern. Und ich glaube, bin ich davon überzeugt, dass das wieder Potenzial eröffnet. Und es ist auf der anderen Seite genauso, wie es der Gary beschrieben hat, die Einheiten, bei denen es um Grundlage geht, da hat er extrem viel Spielraum. Die sind alle immer gelb oder orange in Training Peaks.
Dreifache Übererfüllung.
Ja, es geht Untererfüllung ist nie da. Ja, aber ja, ich glaube auch, dass man auch in den Ultradistanzen schon mit Struktur weiterkommt. Es hängt aber wieder, das haben wir in den Folgen auch besprochen, davon ab, woher komme ich? Mhm. Was habe ich schon gemacht? Wie groß ist die Basis und wie viel Spielraum habe ich mir da dadurch erarbeitet? Und wenn das funktioniert, dann können die Trainingsmethoden schon gut greifen. Ich glaube wieder, dieses aus der einen Garde was mitzunehmen und aus der anderen auch und gegenseitig da einfach Vorteile suchen und Möglichkeiten suchen, ist das die richtige Variante.
Ja.
Und wenn ein paar unserer Kurzdistanzathleten und Kurzdistanz ist in diesem Fall ja Langdistanz, was für ein Mindfuck.
Ich wollte gerade sagen, Steinhof klopft schon an der Tür bei uns an. Ja.
Bisschen mehr Gefühl in das Ganze zu nehmen,
ja.
Und so laissez-faire Einheiten auch mal zuzulassen. Und auf der anderen Seite, die Ultradistanzler nicht nur über Umfang gehen müssen, sondern vielleicht auch mal mit ein paar Inhalten zu punkten und da was mitzunehmen. Ich glaube, das ist auf der trainingstechnischen Ebene sicher sinnvoll.
Ich bin schon gespannt, wie viele sich morgen melden und sagen, ich mache im Herbst ein Ultra. Ja, werden wir schauen, was sich morgen im Trainingsplan alles tut. In diesem Sinne sagen wir danke vielmals fürs Zuhören und wir hoffen, dass euch die Special-Serie über die Ultradistanzen mitsamt der Abschlussfolge jetzt heute gefallen hat. Für uns war es auf jeden Fall wirklich nicht nur interessant, imposant, begeisternd und unvorstellbar, was die drei da leisten. Ja, ich hoffe, euch geht es genauso. Und wir sagen danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke. Baba.
Tschüss.
Ciao.